ARD.
Ich glaube, dass auch mein Zugang zur Welt, also durch das Geschichtenerzählen, Menschen zu verstehen und auch die Welt, in der wir leben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Ja, Stefan, eigentlich hättest du für diese Folge Orte und Worte nach Rumänien fahren müssen, weil wir treffen uns ja immer an Romanschauplätzen oder Schreiborten von Autorinnen und Autoren, und das ist diesmal ja ganz klar Rumänien.
Ja, stimmt, Anne-Dore, denn Maria Bidians Debütroman Das Pfauengemälde, das spielt ja in Rumänien, in der Gegend von Sibiu, aber die Wiesbadenerin lebt schon seit Jahren in Berlin, ist zum Arbeiten hierhin gekommen, und wir sind dahin gegangen, wo ihre Geschichte mit der Stadt Berlin beginnt. In den Hackeschen Höfen im Theater, da hatte sie ihre ersten Jobs, und im Café Cinema daneben, da hat sie nach der Arbeit dann ihre Absacker getrunken, und da waren wir.
Maria Bidian ist ja von Haus aus Journalistin, hat aber auch literarisches Schreiben und Schauspielerei gelernt. Sie hat rumänisch-deutsche Wurzeln und sie baut gerade ein altes Bauernhaus aus in einem siebenbürgischen Dorf. Spielt das eine Rolle in Ihrem Roman?
Eine sehr große. Es geht um eine junge Frau. Anna ist die Protagonistin im Buch. Die macht sich auf nach Siebenbürgen, ist auf den Spuren des verstorbenen Vaters. Warum ist er dort in den Bergen gestorben und wie? Das ist das Leitmotiv dieses fein komponierten, sehr eleganten Romans. Sie nimmt uns mit in den rumänischen Familienkosmos, auch in ihre eigene Kindheit. Da geht es herzlich zu, aber da ist auch der Eigennutz zu Hause, und Anna tritt mit ihrer Familie ein Erbe an, ein Mehrfamilienhaus. Endlich haben sie es zurückbekommen nach den Enteignungen, nach der dunklen Zeit der Ceausescu-Herrschaft. Aber der Roman nimmt uns auch mit in diese Zwischenwelt der Securitate-Gefängnisse, von Freundschaft und Verrat, Liebe und Hass, drückenden Schatten der Vergangenheit und zaghaftem politischen Aufbruch. All das wird hier verhandelt, und die Protagonistin sucht vor allem nach einem, nämlich dem Pfauengemälde, das dem Roman auch den Titel gibt. Wird sie es finden? Wofür steht es? Auflösung dann im Buch. Auf jeden Fall 5 Sterne für diesen zauberhaften, klugen, sinnlichen, in vielen Schreibjahren gut abgehangenen Roman, der die Zeitebenen mischt wie Blätterteigschichten im Kuchen oder wie bei Videos Überblendungen. Ich weiß nicht, was noch kommt in diesem Jahr, aber ich hänge mich mal aus dem Fenster. Bisher für mich das beste Buch des Jahres 2024.
Also ein völlig begeisterter Stefan Oschwart. Auf nach Siebenbürgen mit Maria Bidian. Zumindest im Kopf, und in einen Hinterhof neben den Hackeschen Höfen in Berlin.
Hallo.
Hi, ich bin Stefan.
Maria, hallo, freut mich.
Wollen wir draußen bleiben oder willst du rein?
Also wir könnten entweder hier um die Ecke.
Okay.
Oder rein.
Du hast dir ja diesen Ort ausgesucht, Café Cinema. Wir sitzen jetzt hier hinten an der Wand, Graffitis. Erinnert mich so an so alte Yes-Covers, ne? So ein bisschen psychedelisch, so in Blautönen. Und es gibt so, ja, so wie Quallen oder so Figuren, so ein bisschen in Türkis und Blau gehalten. Und dann gibt es noch so beduinische Wanderer mit irgendwelchen Sachen auf dem Kopf und Friedenstauben. Können wir auch gut gebrauchen, dann so ein paar Zettel hier, ein paar Flaggen hier oben, so tibetische Gebetsfahnen oder so im Hintergrund. Warum dieser Ort?
Ja, das hat jetzt noch nicht so groß was mit meinem Roman zu tun wahrscheinlich, aber ich mag das Café Cinema und insgesamt den Hackeschen Markt sehr gerne, weil ich hier quasi in Berlin angekommen bin vor mehr als 10 Jahren und habe hier um die Ecke im Varieté-Theater gearbeitet, war ganz oft im Kino und war danach dann oft im Café Cinema und habe noch einen Wein getrunken. Und ja, das war so der Ort, wo ich zuerst in Berlin war, wo ich dann angefangen habe, auch mehr zu schreiben. Bin nach Berlin gekommen, weil ich schauspielen wollte und schreiben wollte, von Mainz, wo ich vorher studiert habe, aus. Und bin dann hier angekommen und ja, hatte ganz viele Pläne, hatte verschiedene Jobs, und einer der großen Jobs war dann hier neben dem Café Cinema im Varieté-Theater.
Was hast du da gemacht?
Ich habe an der Garderobe gesessen und am Eingang und habe überall so ein bisschen mitgeholfen in der Küche und hinter der Bar und vor der Bar und war bei den Shows dabei, habe Bälle zugeworfen, alles Mögliche. Und ja, ich hatte damals viele Jobs, auch so Schreibjobs angefangen, Werbetexterin, ich habe über irgendwelche Reisen geschrieben, wurde nie dafür bezahlt. Dann habe ich Produkttexte geschrieben über irgendwelche Katalysatoren und Kondome. Und dann bin ich aber da irgendwann rausgekommen, zum Glück, ja.
Ja, aber es ist ja eine Schule fürs Leben irgendwie. Ich habe früher neben dem alten Funkhaus, wo ich jetzt ja auch jeden Tag arbeite, also neben dem RBB, da gab es früher so einen Parkplatz vom zentralen Omnibusbahnhof und da saß ich in so einem kleinen Kabuff und habe immer an die Redakteure Parktickets verkauft und dann habe ich irgendwann die Seiten gewechselt.
Ja, ich wollte unbedingt schreiben und habe mich einfach überall beworben in Berlin. Ich war ganz frisch und hatte überhaupt keine Ahnung, war irgendwie noch sehr jung und recht naiv und habe überall Bewerbungen hingeschickt, wo es ging. Und habe eben auch geschauspielt, deshalb dachte ich, Varieté-Theater passt irgendwie und schreiben auch. Und dann ging es aber immer weiter. Ich habe dann ein bisschen auch literarisch geschrieben nebenbei, irgendwann dann journalistisch und war dann irgendwann auch bei der Zeitung. Dann habe ich eine Weile journalistisch geschrieben, bin wahrscheinlich in Redaktionen gewesen und hatte aber immer so das Bedürfnis, mehr literarisch zu schreiben und dachte irgendwie so bei jedem Interview, was ich geführt habe, ich würde so gerne auf der anderen Seite sitzen. Und bin deshalb nach einer Weile dann mehr in die literarische Richtung auch gegangen.
Naja, gut, okay, dann bist du also hergekommen nach Berlin und du wolltest schreiben.
Eigentlich wollte ich schauspielen. Ich habe erst meine Schauspielausbildung gemacht und ich habe immer nebenbei geschrieben, also Kurzgeschichten, Tagebuch geschrieben. Und das Schauspielen, das Schreiben ergänzt sich ja auch sehr. Das beides Geschichten erzählen, einmal das sehr Emotionale in der Gruppe, das Schauspiel, wo man Partner hat, wo man im Moment was entwickelt und einmal das Schreiben, was dann eher so das alleine zu Hause ist, mit sich selbst ausmachen. Von daher ergänzt sich das sehr gut und ich habe mich erstmal auf Schauspiel konzentriert, habe dann, wie gesagt, gearbeitet, getextet für verschiedene Agenturen, für verschiedene Unternehmen, habe dann journalistisch geschrieben und bin dann aber immer mehr Richtung literarische Schreiben gegangen. Habe dann auch literarische Schreiben studiert in Hildesheim, was sehr gut war, irgendwie diesen Raum und die Zeit zu haben.
Ich habe mal eben noch ein bisschen in deinem Facebook-Profil so rumgesurft und da habe ich dann gesehen, aha, jetzt habe ich 2 Jahre Zeit, Teilzeit schreiben in Hildesheim.
Oh Gott, mein Facebook-Profil. Da war ich länger nicht mehr drauf, glaube ich. Ich bin eher auf Instagram. Genau, ich war 2 Jahre in Hildesheim und hatte da so Ruhe und Zeit zu schreiben. Also ich glaube, das Schreiben dort zu lernen ist schwierig. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner Ort, um da mit Menschen über Literatur zu sprechen, über Texte zu sprechen, Dinge auszuprobieren, am Roman zu arbeiten oder anderen Texten zu arbeiten. Und dort hatte ich ein ähnliches Projekt, aber noch, also man bewirbt sich mit einem Projekt. Und ich hatte so die Idee, dass ich über meine rumänische Familie schreiben möchte. Aber er hatte noch einen ganz anderen Ansatz. Also damals war es doch eher was Historisches. Es war so in den 50er, 60er Jahren angesiedelt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es funktioniert nicht. Ich möchte eigentlich keinen historischen Roman schreiben. Ich möchte nicht so intensiv recherchieren müssen. Ich möchte eher was schreiben, was aus dem Heute ist, von mir ausgeht und dann zurückblickt. Aber auf jeden Fall diese heutige Ebene hat. Das hat sich dann recht schnell in Hildesheim auch gezeigt.
Kann ich was mit anfangen? Also ich glaube, es ist auch einfacher, wenn man vom Persönlichen ausgeht und dann wird es auch intensiver, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer noch spannend, auch etwas Historisches zu schreiben, aber vielleicht nicht als erster Roman. Also ich hatte schon durchaus Lust, nochmal in die 50er, 60er Jahre Bukarest in der Zeit zu gehen, aber vielleicht später und dann nochmal in einer anderen Situation und vom Persönlichen auszugehen, auf jeden Fall ist das, man denkt, das ist erstmal leichter, aber es ist nicht unbedingt leichter, weil man dann natürlich, ich hatte am Anfang sehr, sehr viel Material und da alles so nah an mir dran ist, wusste ich auch nicht genau, was nehme ich davon, was kann ich irgendwie in Literatur verwenden, wie mache ich da eine spannende Geschichte auch draus, ohne dass ich mich nur um mich selbst drehe. Ich wollte ja auch etwas erzählen, was andere interessiert, nicht mein Tagebuch veröffentlichen. Ich wusste, ganz am Anfang hat jemand zu mir gesagt, ja, veröffentliche einfach dein Tagebuch, das klappt sicher super. Aber ich wollte schon eine Geschichte erzählen, die auch spannend ist, unterhaltsam ist und ja, auch einen bestimmten Plot hat.
Na gut, der Plot ist ja relativ einfach erzählt. Vater stirbt, Reise nach Siebenbürgen, Sibiu nehme ich an. so ungefähr die Gegend. Du sagst es ja nicht so klar, es wird ja nicht gesagt. Also ich habe mich auch an vieles da wieder erinnert. Die Demonstration, die habe ich als Korrespondent damals sozusagen betreut. Und ich weiß noch, wie die Stimmung damals war.
Warst du dort?
Ja klar, ich war immer wieder in Rumänien. Das gehörte ja zu meinem Berichtsgebiet, vor allem als Viktor Ponta Premierminister war. Da waren ja die Leute ja stinksauer auf den. Und auch später dann, das war ja eine ziemlich bewegte Zeit, kann man sagen. Ne? So Pi mal Daumen 2014 bis 2018 so, ne?
Ja, vor allem 2018. Also ich habe ja zeitlich und vom Ort her nichts benannt im Roman, aber das hast du schon ganz richtig erkannt, dass es so in Siebenbürgen Transsilvanien spielt und auch gegen Sibiu, könnte man sagen. Und es gibt ja einige Hinweise im Buch, welches Jahr es sein könnte. Und ich war selbst, bin ich jedes Jahr dort und war dann auch 2017, 2018 da, als die großen Proteste waren. Und es war sehr, sehr emotional und die Menschen hatten sehr große Angst. Und es wurde eben auch immer wieder über die Revolution von 89 gesprochen und dass es sich wieder so wie damals anfühlt. Und viele, viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Ich war auch bei Demonstrationen dabei und ja, also es war eine sehr intensive, energiegeladene Zeit. Das war eben auch so die Zeit, als ich den Roman angefangen habe, 2017. Und das ist natürlich alles mit eingeflossen, ja.
Also ich hatte ja 12 Länder zu beackern, ja, also quasi den ganzen Balkan. Und ich war immer gerne in Rumänien, aber ich hatte auch immer das Gefühl, boah, diese politische Kaste, die ist so moralisch verrottet, so abgrundtief verrottet und zynisch, dass fand ich, gab es eigentlich in keinem anderen Land so. Wie hast du das empfunden?
Ja, also die Menschen haben nicht mehr das große Vertrauen auf jeden Fall in die Politiker und alles, was nach 89 passiert ist und dass das ganze System sehr korrupt ist, was man im Alltag auch einfach sieht. Also ich lebe ja nicht immer dort, ich bin viel dort und auch in den letzten Jahren viel dort, weil wir da gerade ein altes Bauernhaus renovieren. Aber selbst ich als quasi Ausländerin, die zwar rumänisch spricht, aber nicht immer dort ist, immer mehr, wie korrupt auch das ganze System im Alltag ist. Also wenn man zu den Behörden geht, wenn man mit dem Zug fährt und ein Ticket kaufen möchte. Also es begegnet einem einfach die ganze Zeit. Es wird etwas besser, also es tut sich durchaus was. Die Behördengänge sind nicht mehr ganz so ganz, ganz furchtbar, wie sie vor einigen Jahren noch waren. Aber ja, die Menschen haben absolut kein Vertrauen in die Politik, in die Politiker und schauen sich dann auch oft die ganzen Familien an, was denn der Vater, was der Großvater gemacht hat, wo die alle herkommen und da ist auf jeden Fall kein Vertrauen da, nein.
Du beschreibst es ja auch, wie ich finde, ziemlich treffend, so diese Korruption in den Amtsstuben, wo ich so manchmal dachte, du sprichst es nicht aus, aber im Grunde genommen ist so im Raum, komm, reich den Briefumschlag rüber und dann geht hier alles viel, viel schneller und dann haben wir nimmer Probleme und dann läuft das. Ja. Und weil du das Thema Vergangenheit ansprichst, das, den Roman so gelesen und das fand ich auch sehr elegant, wie so ein Blätterteig mit verschiedenen Schichten oder wie so ein Video, das so verschiedene Schichten übereinander geblendet hat, wo auch so verschiedene Zeitebenen so übereinander liegen. Weil du gerade sagst, die Leute gucken, wer hat wie was gemacht, wo kommen die eigentlich her, was für eine Rolle spielt es heute? Also ob zum Beispiel einer bei der Securitate war oder nicht.
Es wird schon sehr viel geredet, wer wo war, was die Eltern gemacht haben. Und in die Vergangenheit geschaut. Also es kommt natürlich sehr darauf an, wo man sich bewegt, mit wem man spricht. Dort, wo ich unterwegs bin, ich bin auch viel auf dem Dorf, Dorf und Stadt wie überall, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber es wird schon sehr drauf geschaut, was die Person in der Vergangenheit gemacht hat, was die Eltern gemacht haben, was die Großeltern gemacht haben, auf jeden Fall. Und dass die ganzen Themen der Vergangenheit sind auch noch nicht so intensiv durchgearbeitet wie in anderen Ländern vielleicht. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. Und du hast gerade die Securitate-Akten, die Archive angesprochen. Das ist ein riesiges Archiv. Ich war, für den Roman war ich nicht drin, aber meine Schwester dreht auch gerade einen Film, einen Dokumentarfilm, wo ich vor der Kamera dabei bin. Und das haben wir letzten Juli in Rumänien gedreht und sie ist dann in die Archive gegangen und wir sind da ziemlich ins Messer gelaufen. Also wir wussten, dass da was liegt. Ich hatte auch schon Akten tatsächlich, wo ich auch für das Buch reingeschaut habe. Irgendwie 30 Seiten von meinem Vater. Und wir dachten, das sind 30 Seiten. Und dann ist sie dorthin gegangen, durfte die Akten einsehen. Und dann waren das auf einmal 1500 Seiten und noch mehr und noch mehr. Also es ist total absurd, was da alles liegt. Da ist natürlich die Frage, was möchtest du wissen, was möchtest du nicht wissen? Wer hat diese Akten geschrieben? Wer hat diese Texte geschrieben? Aus welcher Sicht ist das geschrieben? Was stimmt? Was stimmt überhaupt nicht? Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel, was da aufgearbeitet werden muss in der Gesellschaft und Menschen, die da sehr überrascht auf einmal rauskommen aus dieser Behörde.
Du sagst, du hast Akten über deinen Vater gefunden. Das entwirft ja ein Bild von einer Person, die dir sehr nahe stand, nämlich dein Vater. Und ist ja wahrscheinlich ein völlig anderes Bild, das in diesen Akten da erscheint. Was macht das mit dir?
Also für das Buch hatte ich diese 30 Seiten und das war jetzt nicht ein vollkommen anderes Bild. Also das war natürlich ein Mann, der damals in Bukarest gelebt hat, der viel jünger war. Ich kannte meinen Vater nur als meinen Vater, der für mich immer alt war. Und in Deutschland lebte, sich nach Rumänien gesehnt hat und sehr in seiner Arbeit versunken war. Und in diesen 30 Seiten, die ich kannte, war er ein junger Mann in Bukarest, war sehr aktiv, hatte sehr viele Freunde, war kulturell sehr viel unterwegs. Das war ein ganz anderer Mann, den ich so nicht kannte. Was jetzt in anderen Akten noch ist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das ist fürs Buch jetzt nicht wichtig. Und im Buch ist auch, wie gesagt, das ist von meiner Familie ausgehend, von meinem Vater ausgehend, aber es ist nicht mein Vater. Also am Ende ist es eine literarische Figur und ich habe Sachen weggelassen, ich habe Sachen dazu erfunden, ich habe Charaktere gemischt, weil ich am Ende ja auch eine spannende Geschichte erzählen wollte und jetzt nicht jedes Detail abhaken wollte. Ich wollte keinen journalistischen Text schreiben.
Stand dir der Beruf der Journalistin und das, was du da gelernt hast, da manchmal im Weg?
Nein. Also das dachte ich auch so am Anfang, also werde ich vielleicht sehr journalistisch schreiben oder wird es mir schwer fallen, einen literarischen Text zu schreiben. Aber nein, da bin ich sehr schnell reingekommen. Also es hat mir geholfen für die Recherche auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Interviews geführt, ich habe mit sehr vielen Menschen aus der Familie gesprochen, auch mit anderen Menschen außerhalb der Familie gesprochen. Ich habe sehr viele Tagebücher gelesen, Akten gelesen, alles Mögliche. Und dafür, für die Recherche, hat mir das geholfen, was ich im Journalismus gelernt habe. Aber das Schreiben habe ich nicht bei der Zeitung gelernt. Ich habe verschiedene journalistische Formen gelernt. Aber schreiben konnte ich schon vorher. Und auch in Hildesheim habe ich das Schreiben nicht gelernt. Aber es war eben nochmal ein Ort, wo ich andere Formen ausprobieren konnte. Und ich war dann sehr schnell aus dem Journalistischen raus. Es war eine ganz andere Atmosphäre. Nicht dieses schnelle, faktenbasierte, sondern das langsame Schreiben, das fantastische Schreiben. Nein, da hat das journalistisch auf jeden Fall nicht gestört.
Ich drehe die Frage nochmal um. War es eine Befreiung? Also auch dieses Fabulieren können?
Ja, ich habe es mir schon immer gewünscht. Also ich habe viele Interviews geführt als Journalistin, was sehr toll war in Berlin. Also ich wurde gerade ins kalte Wasser geworfen bei der Zeitung. Mein erster Auftrag, da musste ich einen Kurs als Meerjungsfrau besuchen, fürs Meerjungsfrau-Schwimmen. Also wirklich ins kalte Wasser geworfen. Und dann ging es aber ganz schnell. Dann durfte ich raus aus der Lokalredaktion und war da in der Panorama-Kulturredaktion und habe sehr viele Interviews geführt. Und ich habe sehr viel gelernt, aber ich habe mir doch immer gewünscht, auf der anderen Seite zu sitzen und von daher und selbst schreiben zu dürfen, also selbst kreativ sein zu dürfen und nicht nur aufzuschreiben, was die anderen sagen und zusammenzufügen. Von daher war ein großer Wunsch, den ich mir erfüllt habe, nicht weiter hauptsächlich journalistisch zu schreiben, sondern mich auf das Literarische zu konzentrieren, ja.
Ich habe natürlich, Stichwort Recherche, auch mal in die Interviews reingeguckt auf deiner Website, die du so geführt hast und die Texte mal so angelesen und dann mal verglichen mit der Sprache im Roman. Da habe ich mich dann gefragt, Welche Rolle spielt eigentlich das Lektorat? Natürlich ist es dein Buch, es ist deine Sprache, du hast es geschrieben. Aber trotzdem interessiert mich, wie groß ist die Rolle von Lektoren?
Ja, ich hoffe, dass ich innerhalb von 7 Jahren einen Qualitätssprung gemacht habe. Welche Rolle das Lektorat gespielt hat? Ganz ehrlich, also ich habe den Roman 2017, habe ich die ersten Texte geschrieben. Dann habe ich viel rumprobiert, es war ein langer Prozess. Ich habe etwa 5 Jahre gebraucht, bis ich es fertig geschrieben habe. Dann war Agentursuche, Verlagssuche, das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert. Dann war das Lektorat jetzt im Januar 2024 und das ging sehr, sehr schnell. Also ich habe den Roman sehr oft überarbeitet, an einem Punkt nochmal komplett auseinandergenommen und habe dann so im Winter 23, 24 nochmal viel gestrichen und das Lektorat ging sehr, sehr schnell. Also da haben wir fast nichts mehr gemacht.
Das heißt, deine Erfahrung als Redakteurin hat dir dann quasi schon geholfen beim Prälektorat sozusagen?
Vielleicht hat das geholfen. Also ich würde sagen, meine Schreiberfahrung. Ich habe verschiedene Texte immer geschrieben. Ich habe sehr viel gelesen, andere Texte gelesen, auch viele Filme geschaut, was auch, ja, Geschichten erzählen ist immer ein ganz anderes. Aber ich finde, dass ich zum Teil auch recht filmisch schreibe, oder wurde mir so gesagt. Und ich glaube, einfach diese Konfrontation mit vielen Geschichten hat mir geholfen, den Plot irgendwie zusammenzubasteln und meine Sprache zu finden und meine Erzählweise zu finden. Und was ich als Journalistin gelernt habe, ist natürlich schon der Umgang mit Worten und das genaue Lesen. Also ich bin ja schon etwas perfektionistisch. Ich habe das sehr, sehr oft gelesen und auch laut gelesen. Also den Roman einige Male laut mir selbst 320 Seiten vorgelesen und habe sehr viel Zeit investiert. Und ich glaube, das machen jetzt nicht alle unbedingt. Und dann bei anderen ist das Lektorat dann länger oder die Lektorin macht mehr. Und ich hatte dann aber den Anspruch, irgendwie alles rauszuholen, was da ist und alles, was ich kann, da reinzupacken, aber dann auch irgendwann zu sagen, jetzt ist es vorbei. Also ich könnte auch jetzt noch am Roman weiterarbeiten, sicher. Aber er verändert sich ja auch. Ich habe ihn über 7 Jahre immer wieder an diesem Text gesessen und ich habe mich ja verändert. Und die Person im Buch ist so Ende 20, 7, 28 etwa. Und wenn ich jetzt immer weiter arbeite, dann irgendwann wäre es ein anderer Text. Also ich wollte es dann noch abschließen und diese Person da lassen, wo sie ist und nicht mein heutiges Ich. Jetzt schaue ich anders auf einige Dinge, aber das hat jetzt nichts mehr mit dem Buch zu tun. Das ist dann ein anderer Text oder ein anderes Format.
Also mir ist aufgefallen, und das fand ich besonders gelungen, es ist so ein Changieren zwischen den Schichten, also auch zwischen den Zeitschichten. So, man weiß dann manchmal nicht so richtig, okay, ist das jetzt heute, ist das Vergangenheit, ist es. Das fand ich extrem kunstvoll gemacht. Also Chapeau. Ich bin Fan.
Auch die furchtbare Herausforderung. Also ich habe ganz, ganz lange überlegt, in welcher Form kann ich das Ganze erzählen und wie bekomme ich diese ganzen Ebenen zusammen. Also die heutige, quasi heutige Ebene von Anna, dann ihre Kindheitserinnerungen, ihre jugendlichen Erinnerungen als Jugendliche, dann die ganzen Geschichten, die erzählt werden, die in der Familie erzählt werden, die Familienlegenden. Denn Erinnerungen, die Nico hatte, und ich hatte unglaublich viele Listen und Ordner und Notizbücher und war am Anfang recht verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich das alles zusammenbringen soll. Und dann habe ich das immer wieder versucht und gestrichen und neu angeordnet und irgendwann hat es dann gepasst. Aber das war auf jeden Fall die große Herausforderung.
Also wir haben ja insofern eine ganz ähnliche Geschichte. Du hast einen deutsch-rumänischen Background, ich habe einen deutsch-ungarisch-rumänischen Hintergrund. Also es gibt einen Stiefvater, der auch aus Rumänien stammte, also deutschstämmig zwar, aber da aus der Gegend von Anina. Und mich hat immer diese Frage umgetrieben, weil du sagtest, ja, ich komme da jetzt von außen, ich bin die Deutsche sozusagen. Wie wirst du wahrgenommen? Dort. Bist du die Deutsche oder bist du die Halbrumänin oder bist du die, was bist du, wie siehst du dich selbst und wie sehen dich die anderen?
Das hat sich sehr verändert. Also als Kind war ich jeden Sommer dort und meine Schwester auch und wir konnten beide kein Rumänisch. Also wir haben alles verstanden, aber konnten überhaupt nicht sprechen und wollten nicht sprechen. Und uns haben die meisten auch nicht so wirklich geglaubt, dass wir es verstehen, was dann seltsam war. Dann haben sie über uns geredet und wir haben es verstanden. Aber alle wollten mit uns Deutsch sprechen, weil meine Familie, da sprechen viele Deutsch und es waren Kinder in unserem Alter da und die sollten Deutsch lernen und mit uns Deutsch gesprochen. Und dann später habe ich angefangen, Rumänischkurse zu nehmen, dann nach der Schule und habe angefangen, ein bisschen Rumänisch zu sprechen. Die ersten Jahre wurde immer gesagt, ah ja, schön, dass du sprichst und du sprichst gut. Und jetzt, seit einigen Jahren, sind wir mehr dort und ich spreche mit Handwerkern und ich gehe allein auf die Behörden und ich mache den ganzen Papierkram und ich spreche mit den Nachbarn auf dem Dorf und Leute, die bei uns vorbeikommen. Und auf einmal sagen alle zu mir, ja, du sprichst aber schlecht Rumänisch. Also, was ist denn mit dir passiert? Das ist mir jetzt einige Male vorgekommen, als ich letztes Mal da war. Weil sie dann eher mich dann so einordnen, ach, du kommst irgendwie von hier, aber bist dann irgendwann nach Deutschland gegangen. Warum ist dein Rumänisch so schlecht? Also, das ändert sich total. Und wie ich mich selbst einordne, das ändert sich auch. Also ich habe in der Schule immer gesagt, ich bin Deutsch oder wurde auch nie irgendwie so danach gefragt. Und habe mir dann irgendwann mehr Gedanken darüber gemacht. Und jetzt sage ich meistens, dass ich Deutsche und Rumänin bin oder dass ich eine rumänische Familie auch habe. Kommt sehr auf die Situation drauf an, auch auf welche Gespräche ich gerade Lust habe, ehrlich gesagt.
Also es sickert so zunehmend in die Identität ein. Ne?
Yeah.
Aber es ist auch so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen, oder?
Ja, also ich habe mich durchaus schon, gerade als ich das Buch angefangen habe, sehr zerrissen gefühlt und hin und her und immer mit dieser Sehnsucht nach Rumänien, was natürlich auch sehr idealisiert war, immer unsere Sommerferien dort und die Erzählung meines Vaters und mein Vater, der eine sehr, sehr große Rumänien-Sehnsucht hatte und sich sehr im Exil gefühlt hat, aber eben auch nicht in das Rumänien zurück konnte, was er kannte. Und auch das hat sich aber jetzt geändert, also einmal durch das Buch, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das ist ja auch so das große Thema des Buchs, dieses Erinnerung, was mache ich mit der Erinnerung, wie kann ich sie irgendwie festhalten und gleichzeitig loslassen, wie kann ich sie erhalten, ohne dass sie mich immer belastet. Also ich habe ganz lange so wirklich ein schweres Gefühl, wie so Steine auf der Schulter gefühlt, was so meine ganze Familiengeschichte angeht, was so meinen Vater angeht, was ganz viele Dinge angeht, die mit dem Tod meines Vaters zusammenhängen. Und das ist durchaus durch dieses Buch besser geworden. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber dann ist immer auch die Frage, ich dachte dann irgendwann, wenn ich das jetzt nicht fertig schreibe, das Buch, also habe ich dann für immer dieses Gefühl, dass ich Dinge nicht festgehalten habe, dass ich zwischen den Stühlen sitze, dass ich irgendwie eine Schuld mit mir herumtrage, was den Tod meines Vaters angeht. Und jetzt habe ich es fertig geschrieben und wann geht das denn weg? Also muss ich es erst so und so oft verkaufen? Muss ich erst so und so viele Interviews führen? Muss ich einen Preis gewinnen? Also wann ist dieses Gefühl weg? Aber es ist leichter geworden. Also diese Steine, diese Schwere ist auf jeden Fall weg. Und egal, was jetzt mit dem Buch passiert, ich bin einfach sehr, sehr glücklich darüber, dass ich es veröffentlichen kann, dass ich so einen tollen Verlag gefunden habe, dass es Leute interessiert, dass ich die Geschichte, meine Geschichte, oder von meiner Geschichte ausgehend, von meiner Familiengeschichte ausgehend, dass ich das erzählen darf. Das dürfen ja nicht so viele.
Also du beschreibst ja auch Securitatehaft und Repressionen, weil du von einem Gewicht sprichst. Welche Rolle hat das gespielt bei euch in der Familie? War das ein großes Thema? Oder war es mit Schweigen verbunden?
Nicht mit Schweigen, es wurde eher sehr viel alles erzählt. Also ist ja die Frage, was man immer Kindern wie erzählt oder wann man Dinge erzählt. Und bei uns in der Familie werden diese Sachen auf jeden Fall sehr viel erzählt. Und mein Vater hat uns auch schon sehr früh Dinge erzählt. Wie gesagt, jetzt was im Buch steht, einige Sachen sind erfunden, andere nicht. Aber dann so diese Mischung aus Andeutungen, die man nicht versteht, die man auch als Erwachsene vielleicht nicht versteht. Und dann Leerstellen, das finde ich ganz, ganz schwierig. Also diese Mischung, dass immer einem Sachen hingeworfen werden und man hat Bilder im Kopf und man hat die Angst, die gar nicht seine eigene Angst ist. Oder Und man kann das Ganze gar nicht einordnen. Man weiß nicht genau, was ist denn da jetzt passiert und warum ist es denn so gewesen. Das finde ich eine ganz belastende Kombination von diesen Gefühlen, die einem irgendwie weitergegeben werden, und dieser Schmerz. Und dann nicht wissen, was ist denn der Raum da herum, also wie hängt das denn alles zusammen?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Securitate Opfererfahrung auch misstrauisch macht, oder?
Ja, also ich glaube, das Misstrauen ist auf jeden Fall noch sehr in der Gesellschaft und in den Menschen drin in Rumänien. Und natürlich auch sehr in den Menschen, die dann geflohen sind. Und natürlich noch mal mehr in denen, die dann die Akten lesen konnten. Also da steht ja drin, von wem sie ausspioniert wurden. Und wenn man dann Jahrzehnte später eben merkt, dass es doch der beste Freund war oder doch die Partnerin war oder doch der Nachbar da. Ja, dieses Misstrauen nimmt man auf jeden Fall mit. Ich habe das ja selbst nie erfahren. Aber wieder zu der Geschichte von den Securitate-Akten, die meine Schwester jetzt eingesehen hat. Also ohne da jetzt zu viel zu erzählen, da standen Sachen drin, wo ich dachte, ich habe meinen Vater überhaupt nicht gekannt. Das ist eine komplett andere Person. Und ich weiß noch, dass es war so ein Schock für mich im letzten Jahr. Das ging dann über verschiedene Tage und es kamen immer mehr Sachen raus und immer mehr Fragezeichen. Und irgendwann stand ich unter der Dusche und ich habe so richtig gefühlt, wie dieses Misstrauen, also wie so ein Gift durch mich durchfließt. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt habe ich so ein kurzes Gefühl, so einen kleinen Einblick, wie sich die Leute damals wahrscheinlich gefühlt haben. Wenn du einfach denkst, du lebst dein ganzes Leben mit einer Person zusammen und etwas ganz, ganz Grundlegendes, was du über diese Person gedacht hast, stimmt nicht. Ja. Also das ist dann noch in andere Richtungen gegangen, es hat sich so ein bisschen aufgelöst, aber das ist wirklich so ein Gift, was in der Gesellschaft ist, was in den Menschen drin ist, was man nicht so schnell wieder rauskriegt, wenn man es überhaupt rauskriegt.
Gibt es denn Pläne, das Buch ins Rumänische zu übersetzen? Das wäre ja mal ein interessantes Experiment.
Fragst du die falsche Person? Das wäre sehr schön. Also das würde mich natürlich sehr freuen, aber mal schauen. Ja, es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn es ins Rumänische übersetzt wird. Es natürlich ist, ich habe es schon für den deutschen Markt auch geschrieben. Ich wäre sehr gespannt, wie es Leute lesen, die in Rumänien leben, die komplett dort aufgewachsen sind. Ich bin auch sehr gespannt, wie meine Familie das lesen wird. Und bis jetzt haben es noch nicht so viele Leute gelesen, aber ich glaube, da werden noch viele Gespräche folgen, auch gerade was Erinnerungen angeht. Das ist auch ganz lustig, meine Mutter hat das gerade gelesen und sie wollte dann rausfinden, welche Erinnerungen von mir sind, welche erfunden, und dann hatten wir ganz unterschiedliche Erinnerungen. Also das ist ja das Interessante an der Erinnerung, dass man gar nicht mehr weiß, was ist so wirklich passiert. War es jetzt nur ein Foto oder war es eine Filmaufnahme, an die ich mich erinnere? Oder auch für mich hat sich das mittlerweile alles, ist es so ein Brei geworden, was ich erfunden habe und was ich wirklich erlebt habe und was ich zusammengefügt habe. Und
oder es wird ein Gemälde draus, ein Faungemälde. Ne? Das beschreibst du ja auch am Ende des Buches. Das ist im Grunde genommen...
Naja, das Ende wollen wir nicht verraten.
Nee, wollen wir nicht verraten. Okay, hast du recht. Aber im Grunde genommen, ja, das ist ja eine Quintessenz, die kann man aus dem Buch mitnehmen. Jeder hat seine eigene Wahrheit und jede Wahrheit stimmt auf eine Art. Also es wird dann wie so ein Kaleidoskop eigentlich, ne?
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall... Anna ist auf der Suche nach dem Faungemälde und denkt, sie kann das abholen und wird dann auf einmal in ein Abenteuer hineingeschmissen, geworfen und muss sich zu ganz vielen Dingen verhalten. Also sie möchte eigentlich in Rumänien nur dieses Gemälde abholen, weil es ihr so nah ist, weil ihr Vater immer davon erzählt hat. Und auf einmal will jeder etwas von ihr. Sie wird in die ganze politische Situation hineingezogen. Sie muss sich innerhalb der Familie, in der kleinen Familienpolitik verhalten, muss ihre Meinung sagen. ja, muss heraus irgendwie so aus ihrer Ich-Bezogenheit und muss ihre neue Rolle in der Familie finden und auch ihre Rolle im Land und ihre Rolle zu Rumänien finden.
Diese Anna taucht ja auf, immer wieder mit ihrem Notizbuch. Ist das deine Herangehensweise? Hast du immer ein Notizbuch dabei?
Anna versucht sich durch die Kunst Dinge anzunähern. Also einmal durch das Notieren, dann auch das Fotografieren. Also sie versucht auch Dinge festzuhalten. Irgendwann schnitzt sie auch. Also das ist so ihr Zugang zur Welt. Und ich glaube, das ist auch mein Zugang zur Welt. Also durchs Notieren, durchs Schreiben, durch Filme, durchs Fotografieren weniger jetzt bei mir persönlich. Die Welt zu verstehen, also durch das Geschichtenerzählen, Menschen zu verstehen und auch die Welt, in der wir leben, ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über das Buch gesprochen, jetzt wollen wir mal ein bisschen Sound hören. Magst du mal was lesen?
Der Tag, an dem ich erfuhr, dass ich das Faun-Gemälde geerbt hatte, war ein Freitag. Ich war gerade dabei, meine Sandalen anzuziehen, als es an der Tür klingelte. Der Postbote hielt mir einen Umschlag entgegen, der so voller Stempel war, dass kaum Platz darauf blieb. Die Briefmarken klebten über der Adresse in der Mitte. Ein Schloss, ein Kloster, eine rumänische Flagge. In mir öffnete sich etwas, ich drückte die Fingernägel tief in die Handfläche und schloss die Tür. Ich sah Nico hinter seinem Schreibtisch sitzen, in der Hand einen Brieföffner, mit dem er die Umschläge voller Stempel aufriss. Die Briefmarken schnitt er aus, legte sie in Wasserschalen und dann auf Zeitungspapier. Das Album mit den rumänischen Marken war das dickste. Oft sah ich ihn spät am Abend mit der Pinzette darüber gebeugt sitzen, als könnten die bunten Papierstöcke das zurückbringen, was er verloren hatte. Seine Heimat, sein Wohlstand, seine Anerkennung. Ich warf den Brief auf mein Bett und ging hinaus. Mit dem Fahrrad fuhr ich über Kopfsteinpflaster, Parkanlagen und Cafés zogen wie Schatten vorbei. Ich schaute nach vorne mit einem Schleier zwischen mir und der Welt. Vor einem Zebrastreifen bremste ich scharf. Ein schlanker Mann mit weißen Haaren überquerte die Straße und in meiner Brust zog es, bis ich sein Gesicht erkennen konnte, das ganz anders aussah, als Nikos Gesicht ausgesehen hatte. Im Schnittraum wickelte ich den Schal eng um meinen Hals, platzierte die Kopfhörer über meinen Ohren und begann Schlachten und Wissenschaftler zusammenzuschneiden. Als ich die Kopfhörer wieder abnahm, waren die meisten meiner Kollegen nach Hause gegangen. Ich streckte mich, griff nach dem Handy und warf es sofort auf den Tisch. Durch meine Hand fuhr ein Zittern.
Dankeschön. Wir empfehlen uns ja immer auch ein bisschen Bücher und dann fiel mir eins ein, was ich letztes Jahr gelesen habe und was ich ziemlich gut fand. Und zwar von einem rumänischen Autor. Jetzt brauche ich mal einen Spickzettel. Katalin Partenie. Spricht man den so?
Katalin Partenie,
Die goldene Höhle. Worum geht's? Es ist so ein Coming-of-Age-Roman. Es geht um drei Jugendliche. Und zwar so kurz vor der Wende. Und die machen zusammen Musik. Und einer von den dreien, der flieht dann in den Westen über die Donau und kommt dann zurück, just in dem Moment, als die Demonstrationen gegen Ceausescu losgehen. Ich will nicht zu viel verraten, aber da musste ich dran denken. Und da dachte ich, das ist ein anderer Zugang zu dieser Geschichte. Aber als Kulisse spielt auch diese Wende und die Revolution in Rumänien eine Rolle. Und da dachte ich, das könnte dir vielleicht Spaß machen.
Dankeschön. Ich würde, wenn wir uns rumänische Bücher empfehlen, würde ich dir ein anderes Debüt auch empfehlen. Und zwar von Dorothee Riese. Wir sind hier für die Stille. Und zwar spielt das in den 90er Jahren in einem kleinen rumänischen Dorf. Und es geht um eine umgekehrte Bewegung. Es geht um eine deutsche Familie, die aus Deutschland nach Rumänien auswandert. Nach der Revolution, also nach 89. Und die dort so ein bisschen hippie-mäßig sich in einem ganz ärmlichen Dorf ein Leben aufbaut und das Ganze ist aus der Sicht eines Kindes erzählt. Und man bekommt sehr viel vom Aufwachsen in dieser Zeit mit, also wirklich von der Schule, was wird da gelernt, wie sprechen die Menschen. Es sind viele Siebenburger Sachsen auch dort. die ganzen Menschen, die weggegangen sind. Dieses Dorf ist halb leer. Und wie kommt diese deutsche Familie dort an? Und dieses Kind, das irgendwie dazugehören möchte, aber auch doch immer das andere ist und auch irgendwie so ein bisschen das Bessere ist, weil es aus Deutschland kommt oder es besser angesehen wird. Und das ist aus dieser Sicht des Kindes erzählt und hat etwas sehr, ja, Märchenhaftes und eine sehr interessante Perspektive auf die Zeit.
Danke, interessiert mich. Wie gesagt, ich bin ja auch mit Geschichten aus Rumänien groß geworden durch meinen Stiefvater. Da war ich noch sehr klein als Kind, wenn er die Geschichten erzählt hat von den Krebsen in den Flüssen. Und ich war ein einziges Mal als Vierjähriger, glaube ich, in Rumänien bei der Familie. Ich kann mich nur erinnern, es war sauheiß, es war irgendwo in den Bergen. Hingen da so rot-weiß karierte Vorhänge vor den Fenstern und es gab nichts zu trinken außer Bier. Total absurd. Und wir haben Pralinen mitgebracht bei 40 Grad, die waren natürlich geschmolzen. Und das war meine Erinnerung von Rumänien. Und meine jüngste Schwester, die war damals schon eine Jugendliche und die hat mir erzählt, Hertha Müller hat da irgendeine Veranstaltung gehabt und sie war eingeladen, dorthin zu gehen. Und dann haben alle in der Familie gesagt, nee, lass das bloß bleiben. Das gibt nur Ärger. Es gibt nur Ärger, geh da bloß nicht hin. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Aber es ist so ein Ort geblieben, so hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, so geheimnisvoll auf eine Art, wo es Bären gibt und Wölfe und irgendwie geheimnisvoll, also reizvoll.
Ja, es ist sehr spannend, was alles passiert. Also ich habe auch 2009 ein Jahr dort gelebt. Und da war ich lustigerweise auch in CBU, als Hertha Müller dort gelesen hat. Und da war ich dann dort auch. Und es war sowas in der Luft, dass irgendwas Großes mit ihr bald passiert. Ist es ja dann auch. Aber das ist irgendwie so ein ganz anderes Rumänien als das Rumänien, was jetzt da ist, wenn ich hinfahre. Also es passiert unglaublich viel in dem Land. Es ist sehr, sehr spannend. Alle sind am Bauen, alle sind am Investieren. Natürlich ist das Land sehr unterschiedlich, je nachdem, wenn man in den Süden fährt, nochmal ganz anders als jetzt. Ich spreche meistens von Transsilvanien, Siebenbürgen. Und da passiert auch touristisch sehr viel. Also die Menschen investieren, bauen auf. Es ist unglaublich schwierig, irgendwie Handwerker zu bekommen, weil alle irgendwo engagiert sind, beziehungsweise im Ausland sind. Auch viele in Deutschland. Jeder hat auch irgendwie einen Deutschlandbesuch. Jeder hat einen Deutschlandbezug. Jeder hat eine Deutschlandgeschichte auch. War schon mal in Deutschland und ja, wenn man dann so als, ich steche da schon ziemlich raus, also ich werde da meistens irgendwie als Ausländerin gesehen, auch wenn ich nicht den Mund aufmache und man meinen Akzent hört. Aber ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da gerade passiert und wie schnell das alles passiert und gleichzeitig natürlich auch in den letzten Jahren durch den Ukraine-Krieg die Angst, die auch da ist, also durch die Nähe. Es ist einfach sehr, sehr nah. Und Menschen, die sich dann überlegen, was mache ich im Ernstfall? Bleibe ich hier? Gehe ich weg?
Ja, das habe ich sehr stark wahrgenommen. Ich war in Chisinau ein paar Tage und da ist das natürlich sehr präsent. Viele Flüchtlinge natürlich, aber auch die sagten alle, naja, wir können der Ukraine nur die Daumen drücken. Wenn die fällt, dann sind wir die Nächsten.
Ja, also es sind sehr viele Menschen aus der Ukraine da und man sieht das sehr im Stadtbild, auch in Sibiu selbst. Aber es sind natürlich nicht alle, die kommen können. Also die kommen, sind dann die, die eben Glück haben, die Möglichkeiten haben zu kommen. Und andere gehen auch wieder zurück. Also ich weiß noch, als das angefangen hat und bei uns gerade wurden Facebook-Gruppen in der Stadt, in den Gebieten wurden ganz schnell, haben sich die Leute organisiert. Es wurden Busse an die Grenze geschickt. Überall wurde gefragt, wer hat Platz, wer hat ein Zimmer, wer hat ein Haus. Wir hatten auch eine Familie aus der Ukraine dann bei uns im Bauernhaus. Die hatten große Hunde, also riesige Hunde, die konnten in keine Wohnung rein. Und die konnten dann bei uns sein. Die sind mittlerweile wieder in Odessa und sind noch so ein bisschen in Kontakt mit ihnen. Aber es ist ja einfach sehr, sehr viel näher. Man kann an die Grenze fahren. Und diese Angst vor den Russen ist bei vielen auch sehr verinnerlicht, was jetzt alles auch wieder hochkommt.
Ja, glaube ich. Danke.
Ja.
Ja, Stefan, hast du Lust auf Sibiu bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ja die Region aus meiner Korrespondentenzeit und ich kann sagen, es ist wunderschön dort, auch wenn man ein bisschen aufpassen muss. Da gibt es ziemlich viele Bären. Natürlich ist die Region auch herausgeputzt worden. Stichwort Kulturhauptstadt Sibiu. Also da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Deutsches Kulturgut, ungarisches Kulturgut, rumänisches Kulturgut, da ist für alle was dabei. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Und für wen ist dieses Pfauengemälde etwas?
Ja, wer sich für das Land hinter den Bergen mit den Bären und Wölfen, den Vielvölkerlandstrich Siebenbürgen interessiert, der ist hier goldrichtig. Und wer einen kunstvoll komponierten, aber gut lesbaren Roman mag, Interesse an einem Land jenseits der Klischees von Panflöte und Sekuritate-Grusel hat, an einem Land in Aufbruchstimmung, der wird dieses Buch mit Gewinn lesen. Es ist ein Land voller ungehobener Schätze. Und ich wünsche Maria Bidians Debüt viele Leserinnen und Leser. Und wer sich die Gegend da mal anschauen will, nur zu, aber Achtung, in ihrem Dorf, da gehen die Bären um, hat sie mir erzählt.
Oh, dann lieber erstmal nur zwischen den Buchdeckeln dorthin reisen. Mit Maria Bidian. Das Pfauengemälde ist erschienen im Tscholnay Verlag, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro.
Uns gibt's wie immer donnerstags. Sagt's gerne weiter, gerne Daumen hoch auf den Plattformen wie ARD, Audiothek oder Apple. Die Buchempfehlungen wie immer in den Shownotes und hier noch ein Podcast-Tipp von den Kollegen aus Bayern. Das Radio-Feature Menschenhandel mit Rumänien, wie Deutschland meine Mutter im Kalten Krieg freikaufte. Und da geht es darum, wie die Securitate Rumänien Deutsche an die Bundesrepublik verkaufte.
Ich bin Anne-Doro Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.